Deutsche Welle. Feature.
Über dem Dach donnern Autos vorbei. Drei Metallbetten, drei Spinde und ein großer Standventilator stehen auf dem kahlen Betonboden. Seit einem Jahr ist die Baracke außerhalb Pekings, die direkt unter einer Autobahnauffahrt steht, Wu Xishans Zuhause. Vor etwas mehr als 10 Monaten ist er aus Nordwestchina nach Peking gekommen.
Manchmal ist das Heimweh noch sehr heftig, aber so schlimm wie am Anfang ist es nicht mehr. Man findet Freunde, dann geht es leichter.
Wu Xishan heißt nicht wirklich Wu Xishan. Einige Namen sind hier geändert. Wu hat die Grundschule abgeschlossen und dann seinen Eltern auf dem Feld geholfen. Jetzt arbeiten er und seine beiden Zimmernachbarn für eine Sicherheitsfirma, bewachen die Zufahrt von Baustellen. So ganz füllen die schmalen Schultern des 18-Jährigen die olivgrüne Uniform noch nicht aus.
Ich habe nicht vorgehabt, nach Peking zu kommen, um Arbeit zu suchen. Aber zu Hause gibt es auch nichts für mich zu tun. Ein entfernter Verwandter hat mich dann hierher vermittelt. Alleine hätte ich mich nicht getraut. Es ist nicht so einfach, hier Arbeit zu finden.
Die Baustellen-Guerilla. Ein Feature über Wanderarbeiter in China von Matthias Böhlinger.
Gegenüber der Baracke, in der Wu lebt, liegt das Dorf Begau. Das heißt, es war einmal ein Dorf, heute gleicht es eher einem Vorort. Ganz nah ist die Stadt mit ihren Industriegebieten und Autobahnen herangekrochen. In Begau hört man ein ständiges Hämmern, Klopfen und das Röhren von Betonmischern. Begau erlebt einen kleinen Immobilienboom. Die Bauern vermieten ihre Zimmer an Wanderarbeiter. Das Geschäft läuft gut, überall werden Häuser erweitert und aufgestockt. Es gibt Supermärkte, Internetcafés, Billardsalons, Friseure und Restaurants. Wer gute Kontakte hat, dem Begau vermittelt Arbeit. Ein Schuster und ein Schlüsselmacher haben ihre Läden eröffnet. Und wer ein Auto hat, der bietet am Ortseingang Fahrdienste für deutlich weniger Geld an als die offiziellen Taxiunternehmen. Behördliche Vorschriften gelten hier nicht viel. Es gibt sogar einen Arzt, der ohne Zulassung Kranke behandelt. Ein Medizinstudium hat er nicht. Stattdessen wirbt ein Pappschild für ihn, auf das mit Filzstift ein rotes Kreuz gemalt ist. Seine Honorare sind weit günstiger als die der städtischen Krankenhäuser. Die meisten Wanderarbeiter haben keine Krankenversicherung. Die meisten hier kommen aus der Provinz Anhui in Zentralchina. So wie der kleine Chen, wie er hier von allen vertrauensvoll genannt wird.
Unsere Provinz ist sehr arm. In den Städten findet man viele Arbeiter aus Anhui. Fast alle jungen Leute aus den Dörfern und kleinen Städten gehen auf Arbeitssuche in die Metropolen. Sowohl die jungen Männer als auch die jungen Frauen.
Die meisten Frauen in Begau verdingen sich als Haushaltshilfen oder arbeiten in Restaurants und Hotels. Die Männer schuften auf den Baustellen der Innenstadt, verwirklichen im Olympiajahr die Stahlbetonträume internationaler Star-Architekten oder renovieren Wohnungen, Büros und Geschäfte. Guerilla-Arbeiter nennt sie der Politikwissenschaftler Lei Guang von der Universität San Diego, weil sie wie Guerilla-Kämpfer in kleinen Trupps durch die Städte ziehen und überall dort auftauchen, wo es etwas für sie zu tun gibt. Tianjin, etwa 100 Kilometer von Peking. Luo Lichin steht in einer dunklen Gasse und hämmert an eine Metalltür, die in den Hof eines einstöckigen Hauses führt. Der kleine Chen ist aus Peking angereist und steht neben ihm. Über Luos Schultern hängt eine zu große Lederjacke, sein Oberkörper ist leicht zusammengekrümmt. Manchmal verzerrt sich sein Gesicht vor Schmerzen. Luo klopft an die Tür des Mannes, der ihn vor 2 Tagen zusammengeschlagen hat.
Ich habe 18 Tage für ihn auf einer Baustelle gearbeitet. Ich wollte meinen Lohn abholen. Immer wieder hat er mich vertröstet. Dann haben sie zugeschlagen, zu zweit.
Die Nachbarn stehen um Luo herum und beobachten die Szene. Auch Luo wohnt in einem Arbeiterdorf am Stadtrand. Vor 2 Monaten ist er von Peking nach Tianjin gekommen, weil jemand ihm Arbeit vermittelt hat. Luo klopft noch einmal, dann wählt er die 110, die Notrufnummer der Polizei. Nach einer halben Stunde kommen 2 Beamte mit schlecht gelaunten Gesichtern die dunkle Gasse entlang. Als Luo ihnen seine Geschichte erzählt, werden sie noch mürrischer. Sie hätten zu uns kommen müssen, um Anzeige zu erstatten, erklären sie. Den Notruf ruft man nur im Notfall an. Als der kleine Chen das hört, wird er wütend. Luo hat bereits 2-mal versucht, Anzeige zu erstatten, sie wurde nicht aufgenommen. Ihr kümmert euch um gar nichts, schreit der kleine Chen die Polizisten an. Pass auf, was du sagst, weist ihn der Polizist zurecht. Schließlich klopft die Polizei nochmal an die Stalltür. Der Gesuchte ist nicht zu Hause. Die Polizei nimmt Luo mit, um die Anzeige aufzunehmen. Nach 3 Stunden kommt er aus der Polizeistation. Er hat eine Bestätigung bekommen, mit der er sich im Krankenhaus die Rechnung stunden lassen kann.
Sie haben ihn noch nicht geschnappt. Wenn Sie ihn kriegen, dann muss er die Rechnung zahlen. Wenn nicht, dann ich. Ich habe jetzt kein Geld. Wie soll ich mich da behandeln lassen?
Auf der Wache hat Luo erfahren, dass gegen den Schläger bereits 2 Anzeigen vorliegen. Doch er hat nicht den Eindruck, als ob das den Arbeitseifer der Beamten angestachelt hätte.
Ich werde mich vor der Baustelle und vor seinem Haus auf die Lauer legen und die Polizei rufen, sobald ich ihn sehe. Ich werde jeden Abend und jeden Morgen dort stehen. Irgendwann muss er ja rauskommen. Darauf warte ich.
Als Luos Frau den kleinen Chen in Peking angerufen und ihm erzählt hat, was passiert ist, hat er sich sofort in den Bus gesetzt. Luo wollte ihn dabei haben, wenn es um die Krankenhausrechnung geht und um die Polizei. Denn der kleine Chen kennt sich aus mit solchen Geschichten.
Mein letzter Job, wie soll ich das erklären? Wir haben Schulden eingetrieben, Lohnschulden. Manche von den Chefs, die wir gesucht haben, waren schon von den Gerichten zum Zahlen verurteilt worden. Die meisten zahlen dann auch, aber manche hauen ab. Und die haben wir dann gesucht.
Wenn ein Arbeitgeber seine Arbeiter nicht bezahlt hat, dann hat er alle angerufen, von denen er glaubte, dass sie ihn kennen. Oft sind diejenigen, die die Arbeiter einstellen, selbst ehemalige Wanderarbeiter. Und nicht selten kommen sie aus derselben Gegend wie die Arbeiter. Trotzdem hat der kleine Chen nicht genug Erfolg gehabt, um von dem Job leben zu können.
Da war zum Beispiel einer, ein Landsmann von mir aus der Provinz Anhui. 60.000 Yuan hat er den Arbeitern geschuldet. Das Gericht hat ihn zum Zahlen verurteilt, da ist er abgehauen. Dann haben wir seine Nummer herausgefunden, aber er hat sich immer verleugnen lassen. Er hat seinen Fahrer geschickt, um auszurichten, dass er kein Geld hat. Wir wussten, dass er in Peking ist, dass er sich hier eine Wohnung gekauft hat, aber wir konnten ihn nicht aufspüren. Er lebt dort unter falschem Namen. Bis heute hat er nicht gezahlt.
Die Willkür der Arbeitgeber und oft auch der Behörden führt bei den Arbeitern immer öfter zu spontanen Tumulten. Auf 87.000 beziffert das Ministerium für öffentliche Sicherheit für das Jahr 2005 die Zahl der Zwischenfälle, in denen sich soziale Spannungen in spontanen Protestaktionen entluden. Auch die Regierung fürchtet mittlerweile das Unruhepotenzial derer, an denen Chinas Boom vorübergeht. In den letzten Jahren wurden Agrarsteuern abgeschafft und die Rechte der Arbeiter gestärkt. Arbeitgeber müssen Kranken- und Unfallversicherungen abschließen, die Wochenarbeitszeit wurde auf 40 Stunden begrenzt, Mindestlöhne eingeführt und die Zahl der Überstunden begrenzt. Der Arbeiteraktivist Han Dongfang, der seit 1994 in Hongkong im Exil lebt, ist trotzdem nicht optimistisch.
We have quite good labor law.
Wir haben recht gute Arbeitsgesetze in China, aber diese Gesetze werden nicht respektiert. Die Bosse können die Gesetze ignorieren, weil die Arbeiter zu schwach sind.
Denn eines ändert sich nicht. Politische Protestbewegungen, Streiks und unabhängige Gewerkschaften bleiben tabu. Von Hongkong aus dokumentiert Han Dongfangs Organisation China Labor Bulletin die Arbeitsbedingungen in chinesischen Unternehmen, sammelt Informationen über Proteste und unterstützt Arbeiter, die ihre Rechte vor den Gerichten einfordern. Die Stadt Shenzhen an der Grenze zu Hongkong ist das Zentrum der chinesischen Wirtschaftsreformen. Vom Stadtzentrum quält sich der Bus 2 Stunden durch staubige Industriegebiete und Wohnviertel, bis er im Vorort Lungang an einem kleinen Platz anhält. In einem heruntergekommenen Bürogebäude ist die Anwaltskanzlei Zhou Litais. Zhou setzt sich mit einem Teeglas auf ein Sofa in seinem Arbeitszimmer. Ein volkstümlicher Mann mit Bürstenhaarschnitt, der ein traditionelles schwarzes Hemd ohne Kragen trägt. Unter den Arbeitern der Industrieprovinz Guangdong ist er fast schon eine Legende. Den Wanderarbeiteranwalt nennen sie ihn.
Vor 11 Jahren haben wir angefangen. Seitdem haben wir bereits 7.000 Fälle behandelt. In den meisten Fällen geht es um Verletzungen durch Arbeitsunfälle. Viele kommen auch zu uns, weil Arbeitgeber ihnen den Lohn schulden.
Joes Kanzlei ist ein Labyrinth aus kargen Räumen, in denen die Mitarbeiter hinter Schreibtischen aus lackiertem Holz sitzen. Schüchtern sitzen ihnen die Arbeiter gegenüber und schildern ihre Fälle. Einer von ihnen ist Lu Zhanjie.
Wir müssen jeden Tag 9 Stunden arbeiten, obwohl im Gesetz steht, dass die Arbeitszeit 8 Stunden beträgt. Die Überstunden werden nicht bezahlt und die Samstage auch nicht.
Lu arbeitet für eine italienische Firma als Lastwagenfahrer und möchte die Überstunden der letzten Jahre bezahlt bekommen.
Viele Arbeiter kommen zu Zhu Litai, wenn sie juristische Hilfe brauchen. Zhu ist unter den Arbeitern ein berühmter Mann. Ich kenne viele, denen er geholfen hat.
Zhou hat selbst eine Zeit als Wanderarbeiter gearbeitet, dann im Selbststudium Jura gelernt und das Staatsexamen abgelegt. Die Regierung sieht seine Arbeit gar nicht gerne. 2-mal hat er schon die Anwaltslizenz verloren, weil er Fälle behandelt hat, die den Behörden nicht genehm waren. In den letzten Jahren, sagt er, habe sich die Einstellung der Gerichte aber stark verändert. Heute hätten die Richter ein größeres Bewusstsein für die Probleme der Arbeit.
Heute ist das Schwierigste für uns die finanzielle Situation. Die Leute, die wir vertreten, haben kein Geld, um uns zu bezahlen. Es kommt auch oft vor, dass die Arbeiter einfach abhauen, wenn sie ihr Geld bekommen haben, so dass wir dann unser Honorar nicht bekommen.
Immer wieder hat Zhou Litai Geld von Hilfsorganisationen aus Hongkong erhalten, wurde aus Fonds der EU oder von westlichen Botschaften unterstützt. Ohne diese Hilfe hätte Zhou seine Kanzlei längst schließen müssen. In giftgrünen T-Shirts sprechen Aktivisten Passanten vor einem Pekinger Kaufhaus an. Auf der Bühne gibt ein Popsänger Schnulzen zum Besten, die das harte Schicksal der Wanderarbeiter beklagen. Dann tritt ein 17-jähriges Mädchen auf die Bühne und liest mit zittriger Stimme eine Rede ab. Sie hat Leukämie, ist nicht krankenversichert und hat ein Buch geschrieben über ihr Leben. Die chinesische Gesellschaft für Armutsbekämpfung sammelt für einen Wanderarbeiter Gesundheitsfonds. Die Aktivisten fotografieren sich gegenseitig dabei, wie sie größere Geldscheine in die durchsichtige Spendenbox werfen. Wir Chinesen sind ein Volk mit Herz, verkündet der Vizevorsitzende der Gesellschaft auf der Bühne. Die Gesellschaft für Armutsbekämpfung ist allerdings ein Ableger des staatlichen Büros für Armutsbekämpfung. Die Gesellschaft für Armutsbekämpfung hat ihren Sitz in einem neuen Geschäftskomplex direkt bei der Baustelle des Olympiastadions. Den Flur schmückt eine Reihe roter Blumen. Lin Jialai, Wirtschaftsprofessor und der Vizevorsitzende der Gesellschaft, sitzt hinter seinem Schreibtisch.
Die Regierung bringt der Frage jetzt ein sehr großes Interesse entgegen. Deshalb hat der Parteivorsitzende Hu Jintao die Losung von der harmonischen Gesellschaft ausgegeben. Mit so großen sozialen Unterschieden kann man keine harmonische Gesellschaft aufbauen.
Als Mao Zedong 1949 auf dem Platz des Himmlischen Friedens die Volksrepublik China ausruft, sind über 90% der Bevölkerung Bauern. Zwar verdoppelt sich in den ersten Jahren der Volksrepublik die Stadtbevölkerung, doch schon bald besinnen sich die chinesischen Kommunisten auf ihre bäuerlichen Wurzeln. Nicht die Städte, sondern das Hinterland wird zum Schwerpunkt der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Regierung erlässt die sogenannten Hukou-Bestimmungen. Jeder Bürger bekommt einen Stempel in seine Personaldokumente, in dem sein Wohnort eingetragen ist. Den Hukou. Der Hukou teilt die Chinesen in Landbevölkerung und Stadtbevölkerung ein. Wer einen ländlichen Hukou hat, darf sich nicht in der Stadt niederlassen. Wohnungen, Krankenhäuser und die Schulen in der Stadt stehen nur den Städtern zur Verfügung. Wer mit einem Landhukou in der Stadt erwischt wird, wird zurückgeschickt. Erst Anfang der 80er Jahre wird den Bauern erlaubt, in die Stadt zu ziehen. Jetzt brauchen die Städte Arbeitskräfte. 2007 lebten erstmals mehr Chinesen in der Stadt als auf dem Land. Den städtischen Hukou aber haben nur die alteingesessenen Städter. Die Hälfte der Menschen in den Städten sind auf dem Papier Landbewohner. Das bedeutet, dass ihre Arbeitgeber für sie in keine Rentenkasse einzahlen müssen, dass sie keinen Anspruch auf staatliche Wohnungen haben und dass die Städte ihre Kinder nicht in ihren Schulen unterrichten müssen. Auch Lin Jialai, der Vizevorsitzende der Gesellschaft für Armutsbekämpfung, gibt unumwunden zu, dass der Hukou eines der größten Hindernisse für die Wanderarbeiter ist.
Der Hukou ist ein Überbleibsel aus der Planwirtschaft, und kann auf Dauer nicht bestehen. In der Regierung wird sehr intensiv überlegt, wie das System reformiert werden kann. Ich bin mir sicher, dass die Entwicklung hin zu einer Abschaffung des Huko geht.
Bis jetzt allerdings hat das System alle Reformen überstanden. Zwar haben die Städte temporäre Aufenthaltsgenehmigungen eingeführt, aber einer Abschaffung des Systems stemmen sie sich entgegen, weil sie die Belastung ihrer Sozialsysteme fürchten. Die Wanderarbeiter versuchen, ihre Nachteile so gut es geht selbst auszugleichen, besonders wenn es um die wichtige Frage der Bildung ihrer Kinder geht. Überall in den Arbeitervororten haben sie Privatschulen eingerichtet, in denen die Kinder ohne städtischen Huko den Grundschulabschluss machen können. Einige von ihnen sind illegal, andere hat der Staat mittlerweile anerkannt. Herr Tien ist Direktor einer solchen Wanderarbeiterschule. Er ist bei der Familie Jin zu Besuch, deren 7-jähriger Sohn in seine Schule geht. Herr Tien war bis zu seiner Pensionierung Dorflehrer in Anhui. Als seine Frau nach Peking ging, um als Haushaltshilfe zu jobben, ist er ihr gefolgt. Umgerechnet 90 Euro verdient er als Direktor im Monat. Werbung für seine Schule zu machen, versucht Herr Tien gar nicht erst.
Wir unterrichten nach denselben Schulbüchern wie die staatlichen Schulen. Aber der Unterschied zwischen den Schulen ist groß. In Privatschulen will der Besitzer Geld verdienen. 50 Kinder in einer Klasse sind keine Seltenheit. Bei uns gilt, je mehr, desto besser. In den staatlichen Schulen sind nicht mehr als 30 Kinder in einer Klasse.
Kaum einer der Lehrer in seiner Schule hat eine pädagogische Ausbildung. Die meisten sind Mütter, die selbst Kinder in der Schule haben und für die es deshalb praktischer ist, als Lehrerin zu arbeiten, als sich irgendwo in der Stadt einen Job zu suchen. 70 Euro verdienen die Lehrer im Monat.
Wer eine gute Lehrerausbildung hat, der arbeitet nicht für einen solchen Lohn. Wir haben einige Lehrer, die eine Fachhochschulbildung haben, manche haben aber nur die Oberschule abgeschlossen.
Frau Jin ist mit ihrem Mann und ihrem Sohn vor 2 Jahren nach Peking gekommen. Ihr Mann renoviert in Pekings Künstlerviertel Dashanse Galerieräume. Sie verkauft im Vorraum ihrer Hütte Geflügel und Fisch. Im Eingang zu ihrem Haus steht ein großes Betonbecken, in dem einige Süßwasserfische schwimmen.
Wenn der Junge größer ist, will ich mit ihm zurückgehen in unser Dorf, damit er auf eine anständige Schule gehen kann. Mein Kind soll doch nicht so wie ich leben müssen, sich mit Jobs durchschlagen und Hühner und Fische verkaufen.
Es ist eine Generation ohne Chancen, die in den Arbeitervororten der Städte heranwächst. Viele Wanderarbeiter lassen deshalb ihre Kinder bei den Großeltern auf dem Dorf, damit sie dort zur Schule gehen. Doch auch mit einer staatlichen Schulbildung ist es nicht mehr so einfach für die Wanderarbeiter. Zu viele drängen mittlerweile auf den Arbeitsmarkt in den Städten. Auch Wu Xisan, der Junge, der in der Baracke unter der Autobahnbrücke lebt, hat diese Erfahrung gemacht.
Wenn du so wie wir keine Bildung hast, ist es schwer, einen Job zu finden. Sehr schwer. Gut bezahlte Jobs, die gibt es nur noch für hochqualifizierte Arbeiter, für Leute, die Bildung haben.
Als junge, ungelernte Arbeiter verdienen Wu und seine Kollegen gerade den staatlichen Mindestlohn von 700 Yuan. Das sind 70 Euro. Sein Zimmernachbar Zhou Wei hat sein Dorf schon vor 5 Jahren verlassen, da war er 16. Die Unterkunft in der Baracke unter der Autobahn und Essen stellt ihnen sogar der Arbeitgeber. Für ein eigenes Zimmer reicht der Lohn nicht. Zhou will nicht mehr lange in Peking bleiben.
Ich hoffe, dass ich in ein paar Monaten genug gespart habe, um zurückzugehen in mein Dorf. Dort will ich Autofahren lernen. Wenn man den Führerschein hat, dann ist es leichter. Fahrer ist ein guter Beruf.
Die Hälfte seines Lohns legt er jeden Monat zur Seite, um sich den Traum zu erfüllen. Auch Wu Xisan weiß, dass er noch etwas dazulernen muss. Vielleicht, sagt er, geht auch er irgendwann zurück. Aber im Moment gibt es zu Peking für ihn keine Alternative.
Ich bin jetzt noch kein Jahr hier und habe schon 6.000 Yuan verdient. Das ist doch nicht schlecht. Das Geld habe ich selbst verdient. Zu Hause hätte ich gar nichts selbst verdienen können.
6.000 Yuan, das sind etwa 600 Euro. In vielen Familien sind die jungen Wanderarbeiter die erste Generation, die die Erfahrung macht, ganz auf sich gestellt zu sein. In ihrer Freizeit ziehen Wu und Zhuo mit den anderen Jugendlichen durch das Dorf oder sitzen in einem der Internetcafés, die man überall in Geschäften und Hinterzimmern findet, um Computer zu spielen oder zu chatten. Chinas beliebtester Chat QQ ist auch für junge Wanderarbeiter eine häufig genutzte Kontaktbörse.
Ich will unbedingt eine Freundin finden, solange ich in Peking bin. Hier kann ich mir selbst eine suchen. Zu Hause stellen dir deine Eltern eine vor, sobald du 22 bist. Die musst du dann heiraten. Ich will eine, die mich liebt. Ich bin nur noch ein bisschen schüchtern.
Sie hörten Die Baustellen-Guerilla, ein Feature über Wanderarbeiter in China von Matthias Böhlinger.
Es folgt nun